Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung, dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs.
Und mein Name ist Tobi.
Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern.
Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst, bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt.
Hi Urs.
Hi Tobi.
Urs, jetzt musst du dir mal vorstellen, dass du privat einen Abschlussprüfer hast.
Das okay. Mache ich gern. Eine eigene Bilanz auf jeden Fall.
Genau. Super. Und ich habe jetzt gehört, du hast mir vorhin was erzählt. Und wenn ich jetzt dieser Abschlussprüfer wäre, das wäre für mich das erste Zeichen gewesen, sozusagen im Prozessgespräch.
Von Konzern, oder?
Ja, auch. Stimmt. Das war die andere Geschichte. Nein, aber du hast ja vorhin was erzählt und jetzt muss ich meine Erwartungshaltung, was deine privaten Umsatzerlöse angeht, ganz schön anpassen. Weil du hast mir vorhin erzählt, dass du jetzt eine neue geldgenerierende Einheit quasi auf deinem Balkon stehen hast.
Oh! Jetzt habe ich gerade überlegt, auf was spitzen der jetzt ab. Ich gehe nämlich heute Abend noch was trinken. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob du das als Revenue-Stream bei mir sehen würdest. Nee, tatsächlich nicht.
Ja, du hast nämlich einen Balkonkraftwerk.
Ich habe eine neue CGU,
jetzt.
Ja. Wobei ich streiche das Cash.
Zumindest sparst du Geld damit, genau.
Genau, eine Zahlungsmittel generierende Einheit, ja, nach den IFRS. Das könnte man ja auch immer machen, so wie man das Ding abschreibt und so, wie man das bestimmt. Aber ist, ja, genau. Also ich bin seit zwei Wochen stolzer Besitzer eines Balkonkraftwerks. Mhm. Habe das natürlich auch in mühseliger Handarbeit aufgehängt, alleine. Das war auch ganz schön anstrengend tatsächlich, weil die Dinge sind ultra schwer.
Das sah groß aus.
Weißt du, wie schwer die sind?
Nein, keine Ahnung.
Ich glaube, da wiegt, glaube ich, 1,25 Kilo. Okay. Eine so eine Paneele. Okay. Ist ultra schwer. Okay. Wenn du die natürlich dann irgendwie aufhängen willst und schaust, dass es halt nicht im Nachbarn, der gerade zufälligerweise unter dem Balkon durchläuft, auf den Kopf fällt, kommt schon ein bisschen so die Anspannung rein. Aber egal, genau. Ich habe die jetzt und ich generiere jetzt schon fleißig Strom.
Und zwar monatlich.
Genau, monatlich. Ich habe vorhin Tobi ganz stolz erzählt, dass ich gestern schon 0,1 Kilowattstunden produziert habe und heute genau das gleiche nochmal. Ich bin auf einem guten Weg.
Soll aber auch nicht so sonnig werden die nächsten Tage, aber ist egal.
Vielleicht kann man da nur einen kleinen Tipp geben, die Stadt Stuttgart sponsert das tatsächlich. So. Also überleg dir das auch. Ist auf jeden Fall mal eine Überlegung wert. Jetzt
brauche ich nur noch einen sonnigen Balkon, aber kriegen wir hin. Sehr gut, genau. Das war die unglaublich geniale Überleitung zu unserem heutigen
Thema. Ich bin gespannt, wie du den Schmeck bekommst.
Das weiß ich auch noch nicht. Nein, aber wir wollen uns heute mal der Prüfung der Gewinn- und Verlustrechnung der G&V nähern und zwar mit dem Fokus auf analytische Prüfungshandlungen. Und eine Prüfungshandlung, die uns da immer wieder begegnen wird, ist natürlich auch die Zeitreihenanalyse. Und da könnte man natürlich solche Stromerlöse wie auf deinem Balkon super analysieren damit.
Ja, fantastisch.
Das war mein genialer Einstieg.
Aber dann musst du uns nachher am Ende der Folge auch verraten, gegen was du das laufen lässt. Da bin ich mal gespannt.
Das schauen wir mal. Genau. Nein, also wir wollen heute einfach einmal durch die Gewinn- und Verlustrechnung fliegen und wollen uns anschauen, was gibt's da für analytische Prüfungshandlungen und vor allem auch uns dem Thema nähern, wie kann ich eigentlich Erwartungshaltungen bilden, wenn ich solche analytischen Prüfungshandlungen durchführe und daraus Prüfungssicherheit gewinnen möchte. Weil gefühlt ist es in der Praxis immer so ein bisschen ein schwieriges Thema. Gerade wenn man das erste Mal sich solchen Prüfungshandlungen nähert, weiß man auch nicht so richtig, was habe ich da zu tun, wie kann ich das machen. Und ist das vorher jetzt vielleicht meine Erwartungshaltung einfach nur? Genau, dem wollen wir uns mal ein bisschen nähern.
Jetzt hast du aber auch schon ganz schön viel durcheinander geworfen, Tobi. Also nicht durcheinander geworfen, aber ziemlich viel angesprochen. Nein, stimmt. Er hat alles richtig gesagt, aber ich glaube, er hat jetzt schon verschiedene Phasen schon mal vorweggenommen, indem man analytische Prüfungshandlungen durchführen kann. Mhm. Willst du uns da mal ein bisschen so aufschlauen, wann du so in deinem täglichen Leben, so vielleicht bei der Prüfung meiner persönlichen G&V, wie du da loslegen würdest?
Genau. Also analytische Prüfungshandlungen sind immer ein gutes Mittel in der gesamten Prüfung. Insbesondere auch am Anfang, ja, wenn ich irgendwie ein Verständnis gewinnen möchte über das Unternehmen, über dein Unternehmen, dann kann ich mir erstmal ganz einfache analytische Prüfungshandlungen durchführen, um einfach zu sehen, gab es irgendwelche Veränderungen zum Vorjahr, werden wir gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Aber Das sind dann analytische Prüfungshandlungen, um wirklich erstmal ein Verständnis über das Unternehmen zu gewinnen. Und noch nicht, da geht es noch gar nicht darum, irgendwelche Prüfungssicherheit zu gewinnen, sondern einfach nur Risiken zu identifizieren und ja, wesentliche Prüfungsgebiete auch und Themen identifizieren zu können. Ja, und dann geht es eigentlich auch schon in die Durchführung der eigentlichen Prüfungshandlung. Und da sind analytische Prüfungshandlungen natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Mittel als Reaktion auf die identifizierten Risiken, um entweder auch nochmal mein Verständnis zu vertiefen oder dann auch schon irgendwann Prüfungssicherheit zu gewinnen und daraus auch wirklich Prüfungsaussagen ableiten zu können.
Muss man ganz konkret machen. Ich glaube, diese übergeordneten analytischen Prüfungshandlungen ist so der allererste Aufschlag.
Genau.
Ja, da sage ich mal, hey, warum haben Sie denn die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 50% reduziert? Oder bei mir um 100% erhöht? Vor allem, es glaubt ja auch keiner, dass jemand am 1. Februar irgendwie anfängt, da Strom zu generieren aus einer Sonne, die nicht da ist in Stuttgart, weil es schon seit Tagen bewölkt ist und regnet und schneit. Genau, also das ist so der allererste Aufschlag. Unabhängig von den Umsatzerlösen gilt natürlich für alle Positionen.
Genau.
Darüber macht man sich dann Gedanken. Im nächsten Schritt überlegt sich, okay, muss ich da irgendwo detailliertere Prüfungshandlungen machen oder gehe ich einfach nur auf die, ich sag mal, auf den Wert des Accounts? Also das ist immer ein ganz spannender Aufschlagspunkt. Mhm. Und der zweite ist dann mit den analytischen Prüfungshandlungen eigentlich schon wirklich Prüfungssicherheit zu generieren.
Und dann auch immer nochmal ganz wichtig, das, was ich am Anfang der Prüfung getan habe, sollte ich auch immer zum Ende der Prüfung nochmal tun. Nochmal irgendwie einen analytischen Vergleich, eine analytische Durchsicht durchführen, um abschließend nochmal zu checken, habe ich eigentlich alles ja, gesehen, letztendlich durchgeführt und bin ich zum richtigen Ergebnis gekommen in meiner Prüfung. Genau, ist aber eigentlich dann auch nochmal eine Prüfungshandlung, um nicht nochmal Prüfungssicherheit zu gewinnen, sondern als letzte Durchsicht sozusagen.
Ja, ob ich alles gesehen habe und alles gemacht habe, was ich mir eigentlich vorgenommen habe.
Genau. Gut, dann haben wir einmal den Rundflug gemacht. Sind wir eigentlich schon fertig?
Ich glaube, nochmal kurz als Abgrenzung. Ja. Das eine nennt man analytische Prüfungshandlung, also dieser erste Aufschlag.
Genau.
Fasst man unter den Begriff analytische Prüfungshandlung zusammen. Und das zweite, wo man wirklich Prüfungssicherheit generieren kann, das sind substanziell analytische Prüfungshandlungen. Diese Unterscheidung ist wirklich elementar wichtig. Weil nur die zweite gibt ja auch wirklich eine Prüfungssicherheit dann auf die Accounts, während die erste erstmal eine Risikoidentifikationsthematik ist.
Und die sind dann üblicherweise natürlich auch aussagebezogen, also wirklich einem Account zugeordnet oder einzelnen Aussagen, Prüfungszielen und Risiken und eben nicht auf einer ganzen Abschlussebene, weil dann wird es natürlich noch schwerer, sich eine Erwartungshaltung bilden zu können.
Und jetzt weißt du natürlich, Tobi, ich bin ein Verfechter einer G&V-orientierten Prüfungsmethode.
Ja. Sehr gut.
Da wurden wir mal von einem Peer-Reviewer hingewiesen, dass wir doch nicht, das sollte man lieber nicht tun. Also wir haben es noch nicht umgesetzt, weil alle machen das auch bilanzorientiert. Das finde ich immer ein bisschen ein schwaches Argument.
So, wenn die Bilanz richtig ist, muss die G&V doch passen.
Ja, also, genau. Das ist dann quasi nur der Abfalleimer. Man sieht aber oft, ist es nicht so. Tatsächlich, als wir angefangen haben zu prüfen, war das noch viel, viel stärker bilanzorientiert. Und dann in der G&V hat man eher Themen wie Ausweis überprüft. Also war zumindest mal mein Eindruck, weiß ich, wie es bei dir war.
So, ja.
Durch die ganzen Data Analytics-Themen hat sich das deutlich verschoben. Also ich würde sagen, es ist inzwischen 50-50. Und das ist auch wichtig, weil das ist das, was wir regelmäßig sehen. Wenn ich analytische Prüfungshandlungen in der G&V durchführe, dann hat es auch Auswirkungen auf meine Bilanz. Also Stichwort, wenn ich meine Zahlenbestätigung per MUS-Sample, ja, dann kriege ich natürlich Prüfungssicherheit auf die Umsatzerlöse. Genau auch der andere Weg zurück. Ja, muss natürlich über Genkontenanalysen, keine Frage, aber die hängen ja immer miteinander zusammen. Und wenn ich mir überlege, wie viele Stichproben ziehe ich oder wie tief muss mein Verständnis sein, dann kann ich die miteinander kombinieren. Das heißt, ich muss jetzt nicht die Zeitreihenanalyse durchführen mit aller Gewalt und dort Stunden reinbuttern. Und für die Forderung mache ich genau das Gleiche, was ich auch die letzten 30 Jahre gemacht habe. Das funktioniert schon, aber das macht wenig Sinn.
Ja. Ja.
Und dann kommen diese Sachen hoch, die wir immer wieder zu hören bekommen. Es ist einfach nur doppelter Aufwand. Und das ist es faktisch nicht. Ja. Man macht sich schon sehr viele Gedanken, aber man kann da wirklich auch Effizienz rausziehen. Man muss aber dann auch mutig sein, in der Bilanz auch Sachen einfach rauszustreichen oder einfach meine, ich sag mal, Stichprobenanzahl zu reduzieren.
Ja, definitiv. Weil man ja Prüfungssicherheit gewonnen hat aus den neuen Prüfungshandlungen.
Oder siehst du es anders? Nein.
Nein, absolut. Okay. Also ich bin da voll bei dir. Ich bin da auch ein großer Verfechter davon, gerade wenn man Datenanalysen sinnvoll durchführen möchte. Die sind nun mal auf der G&V-Seite viel aussagekräftiger und ich habe eine viel höhere Abdeckung über die Buchungen des ganzen Jahres. Ja, in der Bilanz sind immer wichtige Themen zum Jahresende, die sind auch zu adressieren, Werthaltigkeit und so weiter. Aber ja, früher hat man da definitiv ein wenig unterjährig vergessen, was da so passiert ist. Bin ich ganz klar der Meinung. Gut, sollen wir mal in die Umsatzerlöse einfach reinstarten.
Ja.
Und uns überlegen, was da so die typischen analytischen Prüfungshandlungen wären, die man durchführen kann.
Du durch.
Wir gucken uns an. ich fang einfach mal an.
Fang du mal.
Genau. Was ich natürlich als allererstes machen würde, um einerseits das Verständnis zu gewinnen, aber andererseits vielleicht auch schon ja eine erste Risikoidentifikation vornehmen zu können. Einfach ein Vorjahresvergleich. Ich schaue mir an, wie waren die Umsatzerlöse zum Stichtag dieses Jahr? Wie waren sie zum Stichtag letztes Jahr? Wie du vorhin gesagt hast, sind die plötzlich um 50% gestiegen oder gefallen? Gibt es vielleicht einzelne Konten, die neu hinzugekommen sind, woraus sich dann vielleicht sogar neue Umsatzerlösströme irgendwie ergeben könnten oder ähnliches? Ja, hat sich das komplette Geschäftsmodell des Mandanten plötzlich geändert und wir haben es nicht mitbekommen? Das ist natürlich die erste Prüfungshandlung, mit der ich einsteigen würde und wo ich dann mit dem Mandanten das Gespräch suchen würde. Wie lief denn das Geschäftsjahr so? Gab es irgendwelche Sondersachverhalte? Preiserhöhungen? Ist die wirtschaftliche Lage schwierig? Und so weiter und so weiter.
Ja, das sprichst du da mit denen durch, oder?
Das sprich ich mit denen durch.
Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, es ist ein neuer Mandant, dann kommen da auch manchmal solche Dinge raus wie, ja, das ist gestiegen, weil wir einen anderen Produktmix haben, zum Beispiel. Und dann sagt man, ah ja, was bedeutet ein anderer Produktmix? Ja, wir haben ja früher, Laptops verkauft und jetzt verkaufen wir noch dazu Wartungsverträge.
Ja.
So, dann gehen direkt die Alarmglocken an. Oder?
Definitiv, ja klar. Dann muss ich mir ganz neue Bilanzierungsfragen unter Umständen stellen, muss auch mein Prüfungsprogramm vielleicht ganz anders ausrichten, ja, und mir einfach andere Fragen in der Prüfung stellen. Mir ist gerade ein Beispiel gekommen. Ich hatte in der Vergangenheit auch Mandate, die ja bisher eher so ein Zwischenhändler waren, ja, in einem größeren Konzern eingebettet waren, da viel zugeliefert bekommen haben. Die Fertigungstiefe selbst im Unternehmen war dann überhaupt nicht mehr so hoch und dann waren es fast ja, Handelswaren schon, die sie eigentlich nur noch verkauft haben. Und dann bin ich im nächsten Jahr zum Mandanten, habe das erste Gespräch geführt. Da mussten wir immer durch die Produktionshalle so laufen. Da habe ich irgendwie gesehen, okay, da wird irgendwas umgeräumt oder wurde auch schon umgestellt im Vergleich zum Vorjahr. Kenne ich gar nicht mehr. Und dann erzählt mir, ja, da haben wir gerade eine Fertigungslinie aufgebaut. Ah, okay, Fertigungslinie, okay. Ja, wir wollen jetzt viel, viel tiefer unsere Fertigung ausbauen und viel komplexer quasi unsere Produktion dann auch gestalten. Und das hat natürlich dann unter Umständen sowieso in den Vorräten Konsequenzen, aber auch in den Umsatzerlösen Konsequenzen gehabt. Und deswegen sind solche Gespräche dann zum Start der Prüfung natürlich sehr wertvoll.
Mhm. So, und wenn wir jetzt den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, wir möchten wirklich substanziell analytische Prüfungshandlungen nehmen, wir nehmen jetzt mal dein Beispiel. Mhm. Und ich komme jetzt zu dem Punkt, ich muss eine Erwartungshaltung bilden. Wir werden gleich darüber sprechen, wie man das macht und wie man da am besten vorgeht. Da muss ich das natürlich berücksichtigen, weil sonst nehme ich die Erwartungshaltung, die ich habe mit, wir verkaufen eigentlich nur Handelsware, ja, die haben natürlich eine andere Marge als jetzt eingefertigte Produkte, sonst würden sie das ja nicht tun.
Ja.
Und das ist dann auch wichtig, dass man dann auch anfängt, diese Umsatzerlöse in ihre Bestandteile aufzusplitten, soweit es natürlich möglich ist. Und das nennt man dann eben die Umsatzerlösstränge, Revenue Streams.
Genau. Ja, und die klassischste analytische Prüfungshandlung, die man hier durchführen kann, ist natürlich die Zeitreihenanalyse. Was ist eine Zeitreihenanalyse? Ich zerlege meine Umsatzbuchungen über das gesamte Jahr typischerweise in Monatsscheiben und schaue mir pro Monat an, wie viel Umsatzvolumen wurde denn gebucht und kann ich daraus Muster ableiten und Erwartungshaltungen bestätigen oder eben auch nicht bestätigen. Ich kann das natürlich auch kleinteiliger machen oder quartalsweise mir anschauen, wenn das Sinn ergibt, aber monatlich macht meistens doch Sinn, da auch Monatsabschlüsse und so ja entsprechend aufgestellt werden.
Ja, du hast gerade gesagt, vorausgesetzt, die Buchhaltung ist ordentlich, wenn man das merkt, okay, ja, die machen nur alles Quartal irgendwie eine saubere Buchhaltung auf, dann würde ich gar nicht auf Monatsebene gehen, weil da kommt echt nur Schrott raus, das geht hoch und runter. Deswegen bin ich auch kein richtig großer Fan vom Continuous Auditing, weil da unterjährig so viel komisches Zeug passiert, gerade im Mittelstand. Ich weiß nicht, ich glaube, man hätte 3000 Fragen, die sich zum Jahresende dann wieder rausnehmen, weil sie wieder korrigiert würden. Ich glaube, man würde sich damit nur das Leben schwer machen, wenn du mich fragst.
Genau. So, jetzt haben wir uns also entschieden, wir wollen die Zeitreihenanalyse in den Umsatzerlösen durchführen. Urs, jetzt brauchen wir eine Erwartungshaltung.
Ja.
Wie gehen wir da vor?
Ja, und da erinnere ich mich mal, Tobi, an eine Dokumentation, wo wir reingeschrieben haben. Ja, die Materialaufwendungen sind gestiegen, weil die Umsatzerlöse gestiegen sind. Da haben wir aber eine hart auf die Finger bekommen. Das war in den ersten 2 Jahren wahrscheinlich.
Logisch, also passt
ja. Wie bilde ich eine Erwartungshaltung? Also eine Erwartungshaltung muss sehr konkret sein. Also wenn man substanziell analytische Prüfungshandlung durchführen will, dann brauche ich eine Erwartungshaltung. Mhm. Ohne Erwartungshaltung habe ich keine substanziell analytischen Prüfungshandlung. Das heißt, ich kann auch keine Prüfungssicherheit generieren, die mich dann quasi von Test of Details, also Stichproben, dann befreit. ja, sondern ich brauche wirklich eine sehr konkrete Erwartungshaltung. Diese Erwartungshaltung, das reicht nicht, wenn ich da hinschreibe. Im Vorjahr war die Umsatzerlössteigerung 2%. Ich nehme wieder an, es sind 2%. Das reicht definitiv nicht. Das ist ein Bestandteil, das ist eine Komponente. Aber ich muss sie natürlich anreichen um weitere Informationen. Ganz klassisch sind Branchenreports. Also wenn man in der Branche Maschinenbauer unterwegs ist, da gibt es wunderbare Reports vom VDMA, das ist dann untergliedert in welche Arten. Da gibt es dann so Trends, wo man sagt, okay, die Umsatzerlöse sind jetzt einfach in der Branche um 3, 4, 5% gestiegen und das erwarten wir auch weiterhin. Denn es ist schon mal ein Indikator für die Branche. Dann guckt man sich natürlich an, wie ist das ganze Thema im Zusammenhang, der gesamtkontextliche Zusammenhang wirtschaftlich betrachtet, also makroökonomisch. Gibt es irgendwelche Sondereffekte, irgendwelche Einbrüche oder sowas. Und da kommen jetzt halt ganz viele einzelne Faktoren zusammen, die man dann kombinieren muss. Beginnen vom Vorjahreswert vielleicht, dann eine Branche, die da relevant ist. Natürlich auch die ganzen Erkenntnisse aus dem Gespräch mit der Geschäftsführung. Tobi nickt ja. Noch habe ich keinen Blödsinn erzählt. Mit der Geschäftsführung, logischerweise, weil die geben ja auch immer einen Eindruck. Informationen wie, ab April haben wir einen neuen großen Kunden in dem Wartungsbereich gefunden mit monatlichen Umsatzerlösung von 200.000 Euro. Dann würde man auch diesen Peak erwarten in der Umsatzerlösbuchung. Und das sind dann eben elementare Komponenten, die ich dann verdichte zu einer Aussage. Und diese Aussage muss resultieren in einem Erwartungswert.
Ja.
So, und jetzt hast du schon die Zeitreihe angesprochen, Tobi. Dann höre ich auf mit meinen Ausführungen. Wenn ich anfange, einen Erwartungswert zu definieren, dann kann ich natürlich nicht sagen, der Erwartungswert ist 5, sondern ich muss sagen, ich erwarte im Januar das, im Februar das, im März das, im April das. Ja, also ich muss wirklich dann monatlich auf diese disaggregierten Ebenen runtergehen, schauen, wie hat sich es dann entwickelt und muss diesen einzelnen Werten, ich kann natürlich nicht sagen, die Materialaufwendung sind jetzt 532.467, sondern ich gebe dem eine gewisse Bandbreite und diese Bandbreite muss ich dem dann auch monatlich runterbrechen. Mhm. Ja.
Ja.
So, Tobi, und jetzt darfst du erzählen, wie man diese Bandbreite...
wie man die ermittelt.
Ja.
Das ist, ich meine, auch da, wir haben Folgen zum Thema Wesentlichkeit gemacht und wer sich die Folgen nochmal genau anhört, wird schon ahnen, worauf es jetzt rausläuft. Wir brauchen natürlich irgendwie unsere Größe der Toleranzwesentlichkeit, die wir jetzt da in Bezug setzen müssen. Weil, wie wir gelernt haben, die Toleranzwesentlichkeit ist eben auf ein Prüffeld heruntergebrochen, die Wesentlichkeit unter Beachtung des sogenannten Aggregationsrisikos. Also wenn wir einen Fehler in einem Prüffeld haben, der sich der Toleranzwesentlichkeit nähert, müssen wir mal mindestens darüber nachdenken, was das für unsere Prüfung heißt. Jetzt kann ich aber natürlich nicht sagen, wenn ich meine 12 Monate habe, ich kann für jeden Monat die Toleranzwesentlichkeit nach oben und unten irgendwie als Bandbreite ansetzen. Ja, dann habe ich am Ende 12-mal meine Toleranzwesentlichkeit, sondern ich muss die natürlich irgendwie über meine Datenscheiben sozusagen verteilen. Also wenn ich die Monate anschaue, dann werde ich 12 Datenscheiben haben, auf die ich irgendwie die Toleranzwesentlichkeit verteilen muss. So rum. Jetzt muss ich mir noch eine entscheidende Frage stellen, wie viel Prüfungssicherheit will ich eigentlich aus dieser Prüfungshandlung jetzt gerade gewinnen? Soll das am Ende meine einzige Prüfungshandlung in den Umsatzerlösen sein? Und damit will ich dann auf eine hinreichende Sicherheit in dem Bereich kommen? Ja, dann werde ich ziemlich genau meine Erwartungshaltung formulieren müssen und muss natürlich auch die Bandbreite pro Monat sehr weit nach unten fahren. Da muss ich dann sehr, sehr gut in die Glaskugel schauen können. Wenn ich sage, okay, das ist eine wichtige Prüfungshandlung, aber ich mache noch andere Prüfungshandlungen analytisch oder auch in Stichproben zu den Umsatzerlösen, dann kann ich natürlich sagen, okay, auf die Prüfungshandlung kommt es ein bisschen weniger an, ich kann meine Bandbreite weiter nach oben fahren. Und entsprechend kann ich dann auch einfach die Toleranzwesentlichkeit vielleicht mal 2 oder mal 1,5 nehmen und dann auf die 12 Monate verteilen. Das ist letztendlich eine Frage der Prüfungsmethodik, wie viel, von welchem Startwert man da ausgehen möchte. Und ja, eine Entscheidung des im Zweifel des jeweiligen Wirtschaftsprüfers oder der erfahrenen Kraft aus dem Prüfungsteam, ja, wie viel Prüfungssicherheit will ich jetzt eigentlich aus so einer Prüfungshandlung gewinnen?
Ja, sehr schön. Also ganz konkret am Beispiel, wenn wir uns eine Rohmargenanalyse anschauen und ich erwarte eine durchgängig gleichbleibende Rohmarge von 35%, dann berechne ich auf Basis der Umsatzverluste den absoluten Wert. Mhm. Wenn ich jetzt den Materialaufwand wirklich mit absoluter Prüfungssicherheit des definieren wir, dann nehme ich die Toleranzwesentlichkeit, also ich wäre dabei einer einfachen Toleranzwesentlichkeit, geteilt durch entweder 12, das könnte man sich überlegen. Persönlich würde ich es aber eher gewichtet nach nach dem Saldo der jeweiligen Monat dann verteilen. Also ich habe einen Gesamtwert und den verteile ich dann unter ihr. Es gibt ja manche Monate, die sehr ausschlagen, dann kriegen die einen höheren Wert als andere. Aber ich muss das verteilen. Und dann habe ich einen kleinen Korridor. Und wenn sich dieser Ist-Wert dann innerhalb dieses Korridors bewegt, dann bin ich gut unterwegs.
Ja.
Jetzt muss man natürlich auch sagen, in der Realität ist es so, eine Toleranzwesentlichkeit, Materialaufwand zu prüfen, das ist schon ganz schön sportlich. Das also da muss man schon brutal gutes Verständnis haben. Ja. Das ist dann nicht damit getan, dass ich sage, die Branche sagt plus 3%, der Mandant sagt plus 2% und ich sage, ich nehme jetzt 2,5% im Mittelwert. Das wird, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es funktionieren wird. Bei mir hat es noch nie funktioniert. Nee. Und das ist auch wichtig. Und alle Ausreißer, die da rausschlagen, die muss ich erklären. Die muss ich analysieren. Da muss ich wirklich reingehen. Ich muss es mit dem Mandanten besprechen. Und dann kommt eben die große Frage, gerade im Mittelstand, wo vielleicht nicht immer so ganz sauber geburtet ist, wo manchmal Periodenverschiebungen sind, da wird es dann sehr, sehr interessant. Ja.
Und ich meine, wenn das Ergebnis am Ende ist, ich habe 11 Ausreißer und einen Monat, der in meiner Erwartungshaltung liegt, dann kann ich 11 Ausreißer auch klären mit dem Mandanten, aber wahrscheinlich war dann der Ansatz meiner Prüfungshandlung am Anfang ja schon und meiner Erwartungshaltung nicht richtig. Und dann habe ich erstens ziemlich viel zu klären und ja, bin am Ende vielleicht auch nicht wirklich schlauer, wenn ich dann alles mit dem Mandanten bespreche. Denn, und das ist auch wichtig, es reicht nicht nur dann hinzugehen und zu sagen, oh, im August liege ich außerhalb meiner Erwartungshaltung. Lieber Mandant, was war denn da los? Ja, da haben wir ein bisschen mehr verkauft oder da war, keine Ahnung, war alles ein bisschen teurer, weil, was auch immer der Grund war. Ich muss da schon sehr konkret und zahlenorientiert, betragsorientiert sagen können, warum liegt das jetzt eben außerhalb des Korridors oder nicht. Also da muss ich schon dann auch wieder sehr viel Prüfungssicherheit gewinnen durch die Erklärung und Nachweise, die ich dann auch einhole.
Also ihr merkt schon, es ist gar nicht so einfach.
Ja, definitiv.
Also es ist schon eine hohe Kunst tatsächlich.
Ich möchte mal kurz, wir haben vorhin das ein bisschen abgetan, die Erwartungshaltung kann nicht sein, ich erwarte das Vorjahr. Es ist grundsätzlich so, aber natürlich kann das Vorjahr erstmal gerade fürs Verständnis ein gutes Indiz sein. Ja, und wenn ich weiß, der Mandant hat ein Geschäftsumfeld, das sich jetzt nicht so sehr geändert hat, er tut eigentlich das Gleiche wie letztes Jahr, dann kann natürlich die Vorjahresverteilung gerade der Umsatzerlöse ein sehr guter Startpunkt sein, um meine Erwartungshaltung zu bilden. Ja, keine Frage. Das ist
eigentlich mein Ausgangspunkt.
So ist es.
Ja. Und das ist auch okay. Nur ich darf es nicht dabei belassen.
Genau.
Ich muss mir schon noch mal mit dem sprechen, ob es so wirklich so beibehalten ist. Und ich kann es auch verifizieren durch weitere Analytics. Zum Beispiel kann ich mal schauen, gibt es neue wesentliche Debitoren.
Absolut.
Ja, oder irgendwie sowas, dass ich da schaue, gibt es vielleicht dort nochmal Verschiebungen. Neuer Debitor heißt ja in der Regel auch, ändern die Preise aus. Also ich verkaufe jetzt immer zum gleichen Preis, aber im B2B-Umfeld ist es sehr ungewöhnlich.
Ja.
Ja, lauter solche Dinge.
Genau.
Gut. So, und dann als nächste analytische Prüfungshandlung ist sicherlich ein Klassiker, die Gegenkontenanalyse. Auch gerade im Chat häufig benutzt. Ich habe es früher immer sehr gern für die Prüfung der Umsatzerlöse genommen. Da kommt dann auch oft die Argumentationskette her, ja gut, wenn ich eine gute Abdeckung habe über die Forderung, reicht es ja, wenn ich die Forderung prüfe. Naja, schwierig. Also man hört jetzt auch immer mal wieder, dass gerade irgendwelche Peer-Reviews oder auch die APAs mal ganz gern verlangen, dass man unterjährige Stichproben zieht, was man ja bei den Forderungen per Definition nur schwierig machen kann, wenn ich nur die OPs
angucke. Also es wird ganz schlecht gezahlt.
Ja, genau. Das wäre ein bisschen doof. Ja. Also da vorsichtig sein, würde ich auch nicht empfehlen, sondern da helfen wirklich Zeitreihenanalyse, vielleicht nicht mit so einem engen Korridor, sondern mit einem weiteren Korridor. Und wenn man dort mal zielgerichtet in Stichproben reingeht, das hilft auch wirklich im Verständnis, hilft in der Prüfung, gibt ein gutes Gefühl. Also da mal ein kleiner Tipp. Genau. Und die Gegenkontenanalyse, die ist wirklich auch sehr hilfreich. Die kann man auch sehr sauber durchführen, weil man eine ganz klare Erwartungshaltung hat aus dem Prozessgespräch. Das sind jetzt zum Beispiel so Erwartungshaltungen, die sich da ergeben. Dann weiß ich, wie hoch die Umsatzsteuer in der Regel sein sollte. Ja, also da kriege ich dann auch Gleichverhältniszahlen hin. Und ich weiß, gibt es irgendwelche erhaltenen Anzahlungen, die verrechnet werden oder sonstige Sonderpositionen. Deswegen, da kann man sehr viel Prüfungssicherheit rausgewinnen, aus meiner persönlichen Sicht.
Ich sehe eher die Gefahr bei der Gegenkontenanalyse, dass man sich in Centbeträgen am Ende verliert und allem nachrennen will. Ja. Auch da muss man natürlich im Hinterkopf behalten, ich habe meine Wesentlichkeit, ich muss nicht jedem Betrag nachrennen. Ich kann da mit Sicherheit irgendwie festlegen, ja, welche Größe mich jetzt interessiert und wo es dann irgendwann unwesentlich wird. Aber du hast angesprochen, hier ist eigentlich die Erwartungshaltung recht einfach zu bilden, wenn ich weiß, wie Buchen funktioniert, wenn ich weiß, was die typischen Gegenkonten sind, dann kann ich da ganz, ganz gut sehr viel Prüfungssicherheit gewinnen.
Ja. Okay, ich glaube, dann gehen wir weiter in die nächste Position, oder? Materialaufwand. Ja. Den haben wir jetzt schon eigentlich schon viel mitgesprochen.
Der gehört so ein bisschen mit dazu, insbesondere bei den Umsatzerlösen macht's, ja, wenn wir jetzt, ich meine, auch bei Materialaufwand kann ich mir natürlich guten Vorjahresvergleich nochmal angucken, ob es irgendwas dazu gibt. Aber ja, die Umsatzerlöse sind im Vorjahresvergleich natürlich alleine meistens ein bisschen einfacher zu verstehen als der Materialaufwand. Deswegen betrachtet man den typischerweise eigentlich nur zusammen mit den Umsatzerlösen. Gerade auch, wenn wir dann Richtung Zeitreihenanalysen gehen, dann schaut man sich eben die Margenanalyse an, die Rohmargenanalyse, und schaut pro Monat an, wie ist denn die Marge ganz grob, letztendlich der Unterschied zwischen Umsatz und Materialaufwand. Und ja, muss sich eben auch dort wieder eine Erwartungshaltung bilden. Ein Erwartungskorridor in Abhängigkeit der Wesentlichkeit. Und dann schauen wir mal, wo wir landen am Ende.
Ja, das ist immer spannend. Und auch da ein kleiner Tipp. Bevor ihr diese Analysen durchführt und Stichproben daraus zieht, überlegt euch, was ist euer Prüfungsziel.
Absolut.
Weil auch da sehen wir immer mal wieder, wenn man keine Existenz zu befürchten hat im Materialaufwand, das auch nicht als Prüfungsziel angelegt hat, macht es auch wenig Sinn, mit MOS drüber zu samplen. Ja, weil das prüft dann halt die Existenz dieser Materialaufwendungen. Wenn aber das Problem die Vollständigkeit ist, der Vollständigkeit, dann ist es der falsche Ansatz. Ja, deswegen, da spielt das jetzt wieder alles miteinander zusammen und darum klar zu empfehlen. Ich bin der Meinung, eine gute Cross-Margin-Analyse gibt schon sehr viel Prüfungssicherheit. Wenn man da noch eine automatische Kontrolle hat für keine Faktorierung und einen Warenausgang, dann hat man da auch noch mal ein bisschen also eine sehr hohe Prüfungssicherheit rausgewonnen. Ein bisschen Cut-off-Procedures, aber After-Stichtag, also gucke ich mal ein bisschen, was ist danach noch ein bisschen passiert. Dann hat man schon wirklich auch sehr viel getan.
Was ich bei der Cross-Margin immer ganz wichtig finde, es hilft meistens, wenn man die Umsatzerlöse dann als Basis mit 100% nimmt und das im Verhältnis dann den Materialaufwand dazu wirklich betrachtet. Weil gerade wenn man sich so einzelne Grafiken, Zeitreihenanalysen anschaut und beide werden in absoluten Werten dargestellt, ja, dann neigt das oft ein bisschen dazu, dass das menschliche Auge da meint, Korrelationen zu sehen, die vielleicht im Verhältnis gar nicht so klar sind. Deswegen, wenn man die Umsatzerlöse pro Monat immer als 100% nimmt und dann die Quote quasi dazu betrachtet, dann sieht man viel besser, wenn Schwankungen vorhanden sind. Ja, und dann weiß man eben, keine Ahnung, Materialaufwand sind 76% der Umsatzerlöse im Durchschnitt. Da sieht man viel besser, wenn Schwankungen vorhanden sind und kann auch ja gezielter einfach reingehen.
Und da auch ein kleiner Tipp.
Ja.
Wenn das Geschäftsjahr gleich im Kalenderjahr ist, kann ich euch versprechen, wird der Dezember immer rauspieken.
Ja.
Aus verschiedenen Gründen.
Ja.
Einerseits, weil es weniger Umsatz gibt in aller Regel wegen den Feiertagen. Das muss man übrigens auch rausrechnen für die Erwartungshaltung. Ganz, ganz wichtig. Ja, also ja.
Das ist schon sehr gut, aber ja, sollte man, das stimmt.
Ja, ja. Wir haben es damals auch gemacht.
Ja.
Genau, also wenn ihr am 15. dann Betriebsruhe haben oder ab dem 15., dann weiß man, das ist nur ein halber Monat. Das heißt, auch meine Erwartungshaltung für den Umsatz wird geringer.
Ja.
Das ist auch wichtig. Und was natürlich noch ein gegenläufiger Effekt ist, sind die ganzen Abgrenzungsbuchungen, insbesondere Inventurbeobachtungen, Inventurdifferenzen. Die schlagen natürlich dann auch im Materialaufwand ein. Ja. Und die muss ich dann auch korrigieren. Und jetzt merkt ihr vielleicht auch selber beim Zuhören, das ist dann doch wirklich gar nicht so einfach. Ja. Und wenn ich dann noch wirklich richtig tief reingehen will, um wirklich eine saubere Erwartungshaltung zu haben, dann muss ich mir noch überlegen, welchen Produktmix hatte ich in dem jeweiligen Monat und was erwarte ich für den jeweiligen Monat in der jeweiligen Rohmarge. Also da kann man wirklich ganz, ganz, ganz tief reingehen. Das macht man auch nicht im ersten Jahr mit einer Toleranzwesentlichkeit von 1, ja, sondern die klare Empfehlung ist, geht erstmal in eine breitere Bandbreite rein und entwickelt das über die Jahre hinweg. Und dann passiert irgendwann was Spannendes, irgendwann versteht man das fast besser als derjenige, der gegenüber sitzt beim Mandanten. Und dann kann man wirklich sehr, sehr spannende und interessante Gespräche führen, auch mit der Geschäftsführung.
Genau. Okay. Sehr schön. Dann schauen wir uns noch den Personalaufwand an. Der ist von Analysen relativ ähnlich, aber wir können auch da mal kurz drüber sprechen, wie man sich so eine Erwartungshaltung im Personalaufwand bilden kann. Vorjahresvergleich müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden. Ist ähnlich. Man kann erst das Verständnis darüber gewinnen. Wichtig für den Personalaufwand ist es natürlich und sehr hilfreich, immer Mitarbeiterzahlen pro Monat dann zu haben, um eben nicht nur die Verteilung des Personalaufwands pro Monat zu betrachten. Ja, dann sehe ich, da ging irgendwie hoch, ging irgendwie runter, sondern den Personalaufwand pro Monat gleich mit den Mitarbeiterzahlen in ein Verhältnis zu setzen, um dann Durchschnittslöhne zu sehen, Durchschnitts-SV-Aufwand gleich noch zu sehen pro Monat, dann habe ich schon mal eine viel aussagekräftigere Zahl, als ich das habe, wenn ich nur den Personalaufwand in der Zeitreihe betrachte. Und auch hier ist es dann wichtig für die Erwartungshaltung zu verstehen, welche Gehaltsbestandteile gibt es eigentlich. Ja, es ist relativ einfach, dass ich meinen laufenden Löhne und Gehälter habe. Aber spannend wird es natürlich bei unterjährigen Sonderzahlungen, sei es Weihnachtsgeld, irgendwelche Bonuszahlungen, die unterjährig ausgezahlt werden und ähnliches. Alles, was dann Ausschläge im Personalaufwand in irgendeine Höhe gibt, ja, und dann natürlich auch Durchschnittswerte am Ende zerschießt in diesen Monaten, muss ich einfach wissen, damit ich meine Erwartungshaltung in irgendeiner Art widerspiegeln kann.
Ich finde, das hast du schön zusammengefasst.
Dankeschön.
So, und jetzt kommt die ganze Komplexität. Gibt es dann noch sowas wie Kurzarbeitergeld?
So,
ja. Irgendwelches Pensionsrückstellungen und so weiter. Also, da kommen wirklich besondere Effekte, die dann da immer wieder reinschlagen. Vielleicht unterjährig gebucht, vielleicht nicht unterjährig gebucht. Die muss man dann wieder rausrechnen, um so wieder eine Normalisierung stattfinden zu lassen.
Ich meine, da kann es auch gut helfen, wenn im Personalaufwand die Konten halbwegs sauber geführt sind durch den Mandanten. Ja, den Personalaufwand vielleicht dann nochmal zu zerlegen und zu sagen, ich nehme vielleicht gewisse Konten, die ich zum Beispiel über die Rückstellung prüfe für Urlaub und Überstunden, raus aus der Zeitreihenanalyse und schaue mir wirklich die Bestandteile an, die ich auch wirklich analytisch prüfen kann, um da eine gewisse Vergleichbarkeit dann auch herstellen zu können. Ja.
Okay, dann rutscht man ein bisschen weiter runter.
Ja, wir rutschen weiter runter und gleichzeitig auch hoch, die sonstigen.
Stimmt, wobei jetzt gerade noch einen interessanten Fakt hatte, Tobi, vor kurzem hatte ja auch so einen Fall, haben wir einen Anruf bekommen, oder du ja für eine Abschlussprüfung, und dann weiß ich noch, wie du mir gesagt hast, ach, ich glaube, da ist ein bisschen was falsch, ja, warum denn? Ja, die schreiben was von Produktion, aber die haben ja gar keine Bestandsveränderung.
Stimmt. Ja. Auch eine analytische Prüfung.
Das ist dann eingefallen. Also ich weiß gar nicht, warum es mir jetzt einfällt. Aber ja, genau. Also das ist nämlich auch was.
Ja.
Es ist nicht nur das, was da ist, was man prüfen sollte, sondern es geht auch darum, was die erzählen, ob das sich in dieser Geschäftstätigkeit widerspiegelt.
Das stimmt. Und dann können wir schon im ersten Kennenlerngespräch, wo vielleicht noch nicht mal das Angebot 100% festgezurrt ist und der Auftrag vergeben ist, kann man schon glänzen und sagen, ich glaube, ich habe schon das erste Finding.
Genau. Ihr Abschluss spiegelt nicht das wider, was sie tun.
Ja.
Also da ein kleiner Lifehack sozusagen.
Stimmt.
Genau. Klar. Sonstiges.
Sonstiges
ist natürlich immer so ein spannendes Thema. Mhm. Ich glaube, gerade im sonstigen betrieblichen Ertrag und sonstigen betrieblichen Aufwendungen sprechen wir viel über Sondereffekte. Jetzt gibt es ein paar Positionen, da kann man schon eine Zeitreihe machen. Ich sage mal Mietaufwendungen, Mieterträge, Zinsen, Zinsen kommen später nochmal, aber irgendwelche anderen wiederkehrenden Positionen monatlich, vielleicht irgendwelche Lizenzverrechnungen im Intercompany-Bereich, das hat man ja auch häufig. Da kann man eine Zeitreihe machen. Sonst wird es ziemlich schnell sehr dünn.
Ja.
Da eine saubere Erwartungshaltung über die gesamte Position, würde ich sagen, ist sehr schwierig. Da würde ich eher auf Teilbereiche gehen mit einer Erwartungshaltung. Und der Rest dann halt wirklich mit Test of Details, also mit Einzelfallstichproben testen.
Ja, also ich nutze es fürs SBA ganz gerne, um extreme Ausreißer einfach auch zu sehen und direkt draufgestoßen zu werden. Ja, sieht man natürlich auch in Einzelbeträgen dann, wenn es große Buchungen sind. Aber manchmal sind es ja auch kleine Buchungen, die dann einfach sich summieren in einem Monat. Das ist jetzt nicht die Prüfungshandlung, wo ich die riesen Prüfungssicherheit draus gewinnen möchte. Das tue ich dann eher aus den Stichproben. Aber um ein Verständnis über Sondereffekte im Jahr zu erlangen, ist das eigentlich ganz gut, sich da auch mal eine Zeitreihe anzuschauen.
Ja.
Und beim SBE ist es noch extremer. Ich meine, spätestens seit den letzten Modernisierungen des HGBs landet da ja gar nicht mehr so viel drin im SBE. Vieles hat dann mit Rückstellungsauflösung und Ähnlichem zu tun oder irgendwelche Schadensersatzversicherungsthemen. Da macht Zeitreihe oder ähnliche analytische Prüfungshandlung wirklich begrenzt Sinn meistens.
Und auch da ein kleiner Tipp, da kommt viel aus der Bilanz raus. Also ich sage mal, EWB, PWB, Anlagenverkäufe, Erträge, Verluste aus Anlagenabgänge, das sind einfach Themen, die prüft man im Anlagevermögen mit, die kann man dann in der Prüfung selbst dann auch rausstreichen.
So ist es. Und im Zweifel kommt der Mandant auf einen zu und sagt, wieso haben Sie jetzt das schon wieder angefragt? Das haben Sie doch schon im Anlagevermögen angefragt.
Ja, genau.
Klassiker. Dann lernt man die Zusammenhänge kennen.
So ist es. Soll und haben.
Genau. Gut. Als letztes haben wir noch die Zinsen, sowohl Erträge als auch Aufwendungen. Da kommt es immer so ein bisschen drauf an, von was für Zinsen sprechen wir. Aber da kann durchaus auch eine Zeitreihenanalyse ein probates Mittel sein. Insbesondere, wenn es regelmäßige Zinsen sind, ja, zum Beispiel quartalsweise oder monatlich. Wenn wir einzelne Bankdarlehen haben, die irgendwie einen fixen oder berechenbaren Zinssatz haben, ja, den man irgendwie einigermaßen sauber auf die Monate umlegen kann oder auf die Quartale, dann lässt sich da ja relativ gut eine Erwartungshaltung bilden, wie hoch die Zinsen sein müssten.
Ja. Auf den Cent, genau.
Ja.
Selten, aber es ist so.
Das große Problem ist manchmal, dass die Zinsen dann taggenau berechnet werden und da wird es dann natürlich schwierig, die taggenauen Salden, wenn es jetzt ein schwankendes Kontokorrentkredit zum Beispiel ist oder ähnliches, Kreditlinie, dann wird es natürlich schwierig, das irgendwie. Aber so in der Bandbreite und in der Größenordnung kann man das ganz gut machen bei den Zinsen.
eigentlich eine sehr dankbare Aufgabe.
Ja.
Umprüft man übrigens auch in der Regel mit der Bilanzposition Kasse, Bank und Verbindlichkeiten gegenüber KI, Kreditinstituten mit.
Genau.
Okay, Tobi, ich glaube, das war's, oder?
Ja, das sollte mal ein Überblick sein. Mir ist es noch wichtig, nochmal zu sagen, wir haben jetzt natürlich das Thema Erwartungshaltung sehr groß gemacht und es ist auch sehr wichtig. Kurz gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Es läuft noch. aber das soll keine Angst machen.
Nee. Ja.
Ja. Uns ist wichtig, die Botschaft, dass man analytische Prüfungshandlungen, wenn man Prüfungssicherheit rausgewinnen möchte, ernst nehmen muss und die Erwartungshaltung ernst nehmen muss. Aber meistens ist es ja nicht die einzige Prüfungshandlung, die ihr habt. Ja, ergänzt es lieber links und rechts noch mit kleineren Analysen und Stichproben und lasst da lieber ein bisschen was weg innerhalb der Prüfungshandlung durch weniger Stichproben. Und ja, macht dafür die Erwartungshaltung und den Korridor ein bisschen größer, geht mit einer höheren Toleranzwesentlichkeit ran, einem höheren Faktor und ja, nähert euch lieber über die Jahre dann an vielleicht und perfekt wird da keiner die Erwartungshaltung treffen können. Das ist nicht möglich.
Eine seltenste Fälle.
Genau.
Super.
Gut.
Das war's.
Dann dürfen wir noch mal kurz eine Zusammenfassung machen.
Das ist ganz toll. Diesmal bin ich dran. Okay. Okay, also wir haben heute kennengelernt analytische Prüfungshandlung im Bezug der G&V. So, was haben wir am Anfang gemacht? Wir haben uns mal kurz angeschaut, was ist der Unterschied zwischen allgemein analytischen Prüfungshandlungen und substanziell analytischen Prüfungshandlungen. Während ich bei dem einen eine Risikoidentifikation durchführe, bekomme ich bei den substanziell analytischen Prüfungshandlungen auch wirklich eine Prüfungssicherheit raus. Dann sind wir durch die einzelnen Accounts durchgegangen. Umsatzerlöse ganz klassisch, Vorjahresvergleiche, Zeitreihenanalyse, aber auch die Gegenkontenanalyse wirklich als sehr wertvolles Instrument gilt. Dazu dann oder danach dann der Materialaufwand, auch hier dazugehörig der Umsatz dazugespiegelt, was der Tobi gesagt hat, das fand ich wirklich auch nochmal wichtig, also die Rohmarge dargestellt, zu schauen, wie entwickelt die sich unterjährig. Wir haben uns auch nochmal kurz angeschaut, was bedeutet, wenn ich Daten disaggregiere, das heißt nicht nur auf Jahresscheibe anschaue, sondern auch auf Quartals- und Monatsebene, was ich da mit meinem Erwartungswert machen muss. Dann haben wir uns auch am Schluss angeschaut, was der Personalaufwand beinhaltet und wie ich den analytisch vergleiche und welche Sonderpositionen es auch dort gibt. Und dann ganz unten quasi oder ganz oben, je nachdem, wie man es betrachtet, haben wir dann fast schon die Segel gestrichen im Bereich Analytics. Nein, Spaß beiseite. Da kann man sehr viel substanziell machen. Da wird es für analytische Prüfungen natürlich umso schwerer, aber sie helfen trotzdem, Ausreißer zu identifizieren, unerwartete Entwicklungen schnell zu verstehen und die dann auch mit Mandanten zu besprechen. Das Gegenteil dazu in der Regel die Zinsen, die wirklich sehr klar sind, sehr einfach sind, auch zu prognostizieren und dann auch entsprechend zu beurteilen.
Sehr schön.
Gut, das war's, Tobi.
Das war die Welt der analytischen, substanziellen Prüfungshandlung.
Ich hoffe, wir konnten jetzt so kurz vor der Prüfungssaison nochmal einen kurzen Input geben.
Genau.
Sind wir sehr gespannt.
Wir haben eure Erwartungen nicht enttäuscht, hoffentlich.
Perfektes Schlusswort.
Okay, tschüss. Ciao.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen.
Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.